Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, zu unserer Katechismus-Sendung. Schön, dass Sie heute Nachmittag wieder dabei sind, sich Zeit nehmen für unseren Glauben, für das, was wir glauben, um es besser zu verstehen und zu verinnerlichen. Wie immer am Montag sind wir heute mit Herrn Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz verbunden. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Herr Sonneborn.
Schön, dass auch Sie wieder Zeit haben für uns, Herr Domherr. Wir sind mit Ihnen im dritten Teil des Katechismus unterwegs, der überschrieben ist mit das Leben in Christus. Genauer gesagt sind wir bei den 10 Geboten und noch genauer gesagt beim 4. Gebot. Herr Domherr, worum ging's in der letzten Sendung, wo Sie dieses Gebot begonnen haben?
Ja, dieses 4. Gebot ist das erste der zweiten Tafel, der zweiten Hälfte. Das sind Gebote, die die Nächstenliebe ausfalten. Und es beginnt eben mit diesem Gebot, Ehre Vater und Mutter. Und damit ist beabsichtigt, eben uns klarzumachen, dass die Familie eigentlich den Schutz verdient, denn das Verhältnis der Kinder zu den Eltern und von den Eltern zu den Kindern, das ist ja verwirklicht in der Familie. Und so hat der Katechismus die Gelegenheit genommen und in einem ersten Abschnitt eben gehandelt von der Familie im Plane Gottes. Was hat sich Gott gedacht, als er die Familie geschaffen hat? Und dann ging es um das Verhältnis von Familie und Gesellschaft, dass eben die Gesellschaft die Pflicht hat, die Familie zu achten und zu schützen, weil sie für die Zukunft der Menschheit so entscheidend wichtig ist. Wobei es in diesem Gebot nicht nur um die Familie im engeren Sinne geht, sondern eigentlich auch um das Verhältnis, wir werden das noch sehen, zu Autoritäten, die uns helfen, gut zu leben, also Behörden, Lehrer, was weiß ich. Aber das werden wir noch sehen.
Und dann kommen wir heute innerhalb dieses 4. Gebotes zu den Pflichten der Familienmitglieder. Genauer gesagt ist das der Punkt, der Paragraph 2214, wo wir jetzt loslegen. Er ist überschrieben mit Pflichten der Kinder. Die Vaterschaft Gottes ist die Quelle der menschlichen Elternschaft. Auf ihr gründet die Ehre der Eltern. Die Achtung der minderjährigen oder erwachsenen Kinder vor Vater und Mutter erwächst aus der natürlichen Zuneigung, die sie miteinander vereint. Sie wird vom Gebot Gottes gefordert.
Wichtig ist der erste Satz in dieser Nummer, dass eben in der menschlichen Elternschaft sich eben die Vaterschaft Gottes spiegelt und dass eben die menschliche Elternschaft auf die Vaterschaft Gottes verwiesen ist. Und das Gebot sagt eben zunächst einmal, dass Kinder ihren Eltern Achtung schulden, und wenn es mit normalen Dingen zugeht, ist das auch eigentlich fast selbstverständlich, denn Eltern und Kinder sind ja durch die familiäre Liebe miteinander verbunden.
Dann heißt es nun weiter im Paragraph 2215, die Achtung der Kinder vor den Eltern, Kindesliebe in lateinisch Pietas Filialis, entspringt der Dankbarkeit gegenüber denen, die ihnen das Leben geschenkt und durch ihre Liebe und Arbeit ihnen ermöglicht haben, an Größe, Weisheit und Gnade zu wachsen. Ehre deinen Vater von ganzem Herzen, vergiss niemals die Schmerzen deiner Mutter. Denk daran, dass sie dir das Leben gaben. Wie kannst du ihnen vergelten, was sie für dich taten, so heißt es im Buch Jesus Sirach.
Zunächst einmal ist es eben eine Dankbarkeit, denn wenn man das letzte Zitat nimmt, man kann es eben in dem Sinne nicht vergelten, dass einem die Eltern das Leben geschenkt haben. Das übersteigt jede Möglichkeit, aber man kann dankbar bleiben für alles, was die Eltern getan haben, damit man heranwachsen konnte, erwachsen werden konnte in der Familie. Also Dankbarkeit ist eine Pflicht der Kinder, ob sie nun klein sind oder schon erwachsen.
Eine weitere Pflicht nun im folgenden Paragraph. Die Kindesliebe zeigt sich in Folgsamkeit und wahrem Gehorsam. Achte, mein Sohn, auf das Gebot deines Vaters, heißt es bei den Sprichwörtern in der Heiligen Schrift. Missachte nicht die Lehre deiner Mutter. Wenn du gehst, geleitet sie dich, wenn du ruhst, behütet sie dich, beim Erwachen redet sie mit dir. Das heißt weiter in den Sprichwörtern, ein weiser Sohn ist die Frucht der Erziehung des Vaters, der Zuchtlose aber hört nicht auf die Mahnung.
Also hier ist vom Gehorsam die Rede, eben als eine weitere Pflicht der Kinder ihren Eltern gegenüber, der Gehorsam, weil davon ausgegangen wird, dass eben der Mensch Weisungen braucht, um leben zu können, erwachsen werden zu können. Er kann das nicht alles wie ein Tier instinktiv, sondern es braucht eben viel Erziehung. Und insofern braucht es eben den Gehorsam. Allerdings ist dieser Gehorsam, muss ein wahrer Gehorsam sein. Es wäre dann zu überlegen, was ist der falsche Gehorsam, oder dass es vielleicht Situationen gibt, darauf wird der Katechismus auch noch zu sprechen kommen, wo dann der Gehorsam nicht mehr am Platz ist, also nicht mehr angebracht ist, wenn eben Vorgesetzte oder Eltern etwas verlangen, was gegen das Gewissen, das heißen würde, man müsste gegen das eigene Gewissen und gegen die Lehre der Kirche handeln.
Bei den Sprichwörtern hier sicherlich noch eine alte Formulierung, ein weiser Sohn ist die Frucht der Erziehung des Vaters, wir ergänzen heute des Vaters und der Mutter.
Ja, genau. Wobei es ist also in diesem Buch der Sprichwörter ist eben sehr viel Weisheit enthalten und man findet eben auch zu Vater und zu Mutter Sprichwörter, die sich ergänzen gegenseitig.
Und die vielleicht dann auch individuell angepasster sind.
Genau. Mhm.
Gut, dann kommen wir zur Nummer 2217. Solange das Kind bei den Eltern wohnt, muss es jeder Aufforderung der Eltern gehorchen, die seinem eigenen Wohl oder dem der Familie dient. Im Kolosserbrief heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es gut und recht im Herrn. Die Kinder haben auch den vernünftigen Vorschriften ihrer Erzieher und all derer zu gehorchen, denen sie von den Eltern anvertraut wurden. Falls jedoch das Kind im Gewissen überzeugt ist, dass es unsittlich wäre, einem bestimmten Befehl zu gehorchen, soll es ihm nicht Folge leisten.
Hier haben wir nun eben diese Grenze des Gehorsams, wo es vorhin hieß, vom wahren Gehorsam, wenn die Rede war. Und jetzt sind hier Grenzen eben angedeutet. Also es müssen vernünftige Vorschriften sein, sie müssen dem Wohl dienen des Kindes, sowohl der Familie. Innerhalb dieser Kriterien ist der Gehorsam Pflicht.
Jetzt ist das ja, wenn man sich das so anschaut, ein bisschen, ja, in einer guten Familie ist das irgendwie selbstverständlich, wo alles glatt läuft, aber es gibt auch Familien, wo das gerade dieser Absatz doch recht aus der Welt scheint, also wirklich nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen. Den Erziehern zu gehorchen und so weiter, je nachdem, wie die Situation ist. Jetzt heißt es dann hier, falls das Kind im Gewissen überzeugt ist, dann ist das Kind doch eigentlich in der Formung, Herr Domherr. Wie kann man jetzt sagen, das Kind soll seinem Gewissen gehorchen? Ist das schon weit genug?
Eben, das hängt dann auch wieder von der Situation ab, aber ich könnte mir denken, dass wenn ein Kind schon ein bisschen größer ist, also es ist natürlich hier generell vom Kind die Rede, aber denken wir so an Situationen wie der heiligen Maria Goretti, die hat ein sehr sensibles Gewissen gehabt, wo sie sagen musste, nein, hier bis hierher und nicht weiter. Und ich könnte mir denken, dass wenn zum Beispiel irgendwie auch ein sexueller Übergriff in der Familie geschieht, dass ein Kind da irgendwie spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Oder vielleicht eben auch schon ein entsprechend dem Alter geformtes Gewissen hat. Oder wenn, ich weiß auch nicht, ich meine, man hört hier und da so in, dass Kinder irgendwie von den Eltern zum Diebstahl angeleitet werden. Da kann man sagen, da ist es dann sicher ein sehr verformtes Gewissen. Aber unter Umständen ahnt es dann doch, dass es nicht ganz richtig ist, was es da tut, oder dass es andere Erzieher hat, wo es dann eine andere Moral hört. Mhm. Aber es ist natürlich ein schwieriger Punkt. Aber ich meine, ich finde es gut, dass der Katechismus so in den alten Beichtspiegeln war einfach sehr undifferenziert. Man hatte als Kind einfach immer zu gehorchen. Und dass hier mindestens vorsichtig angedeutet ist, dass diese Gehorsamspflicht eben auch Grenzen hat, das scheint mir schon eigentlich wertvoll zu sein.
Gut, jetzt geht es im selben Punkt noch ein bisschen weiter, nämlich die größeren Kinder, also auch wenn sie größer werden, heißt es hier, sollen die Kinder ihre Eltern weiterhin achten. Sie sollen ihren Wünschen zuvorkommen, ihren Rat suchen und ihre gerechtfertigten Ermahnungen annehmen. Die Pflicht, den Eltern zu gehorchen, hört mit der Volljährigkeit der Kinder auf, doch schulden sie ihnen für immer Achtung. Diese wurzelt in der Gottesfurcht, einer der Gaben des Heiligen Geistes.
Eben hier wird nun auf die Zeit der Pubertät eingegangen und man kann sagen, solange die Kinder eben nicht volljährig sind, tragen ja auch die Eltern noch eine letzte Verantwortung für ihre Kinder und das begründet dann auch die Pflicht, noch zu gehorchen. Jedenfalls die Achtung verdienen die Eltern, ich sage jetzt wieder normalerweise immer, oder in der Regel immer. Man muss hier einfach noch eben, wie Sie selber schon vorhin andeuteten, im Hinterkopf haben, dass es halt auch sehr zerrüttete Familienverhältnisse geben kann, wo man dann schon genau hinsehen muss, was ist noch möglich an Achtung und Gehorsam in ganz konkreten Familien.
Die Achtung,
das heißt, immerhin auch die gerechtfertigten Ermahnungen, also sind vielleicht nicht immer alle Mahnungen gerechtfertigt. Also das heißt, die Eltern müssen eigentlich ihre Ermahnungen, je älter die Kinder werden, auch begründen können. Ja, mal so viel.
Jetzt heißt es hier, die Kinder schulden den Eltern für immer Achtung, also für das, was sie von den Eltern empfangen haben, nicht zuletzt das Leben, wie ja auch vorhin schon angedeutet wurde.
Ja.
Diese wurzelt in der Gottesfurcht. Wie verstehen wir das, der Achtung vor den Eltern, Gottesfurcht?
Weil eben, wie es ganz am Anfang hieß, in der menschlichen Elternschaft die göttliche Vaterschaft sich spiegelt oder niederschlägt oder darin erfahrbar, auf menschliche Weise erfahrbar werden kann. Es gibt eben einen inneren Zusammenhang zwischen dem Gottesbild oder und dem Vaterbild, beziehungsweise um das etwas deutlicher zu sagen, also wenn ein Kind einen Vater erlebt, der so gar nicht väterlich ist, wird es dann sehr schwierig, an einen väterlichen Gott zu glauben, weil man halt immer die eigenen Erfahrungen noch irgendwie in sich trägt, die man mit dem irdischen Vater gemacht hat.
Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt, 2218. Das vierte Gebot ruft den erwachsenen Kindern die Pflichten gegenüber den Eltern in Erinnerung. Im Alter, in Krankheit, Einsamkeit oder Not sollen sie ihnen, so gut sie können, materiell und moralisch beistehen. Jesus erinnert an diese Dankespflicht. Es ist hier als Zitat angegeben aus dem Markus-Evangelium, das 7. Kapitel, Verse 10 bis 12. Und folgt ein Zitat aus dem Buch Jesus Sirach. Der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren und die Söhne verpflichtet, das Recht ihrer Mütter zu achten. Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern und wenn er betet, wird er Erhörung finden. Wer den Vater achtet, wird lange leben. Und wer seiner Mutter Ehre erweist, erweist sie dem Herrn. Dann ein Stück weiter im selben Buch Jesus Sirach heißt es, mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an und betrübe ihn nicht, solange er lebt. Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft. Wie ein Gotteslästerer handelt, wer seinen Vater im Stich lässt und von Gott ist verflucht, wer seine Mutter kränkt.
Also hier ist es wieder völlig ausgeglichen im Buch Jesus Sirach, Vater, Mutter, es geht um beide und nicht nur um den Vater. Und es geht eben darum, dass man auch als Erwachsener seinen eigenen Eltern gegenüber Pflichten hat, besonders dann, wenn eben die Eltern in irgendeine Not geraten durch Alter, Krankheit, Alleinsein oder welche Not auch immer, dass man da eine Pflicht hat. Natürlich geht man hier noch davon aus in der Bibel, dass eben die Familie eigentlich die Grundzelle der Gesellschaft ist und dass auch viel Soziales in der Familie geschieht. Und wir leben nun in einer Zeit, wo man es für einen Fortschritt ansieht, dass man all diese Dinge an den Staat delegiert hat, und das schwächt natürlich diese familiären Bande. Also wenn halt alle möglichen Sozialwerke und Versicherungen hier aktiv werden, können Kinder versucht sein, Söhne, Töchter versucht sein zu denken oder zu sagen, ja, wir haben ja Steuern bezahlt und der Staat soll sich jetzt um unsere Eltern kümmern.
Punkt 2219 lesen wir dann: Die Kindesliebe begünstigt die Harmonie des ganzen Familienlebens. Sie beeinflusst auch die Beziehungen zwischen den Geschwistern. Die Achtung vor den Eltern durchstrahlt die Atmosphäre innerhalb der Familie. Eine Krone der Alten sind Kindeskinder, heißt es in den Sprichwörtern. Und im Epheserbrief: Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe.
Hier wird zu Recht eben auch an die Beziehungen zwischen den Geschwistern erinnert. Man sieht hier, dass eben auch Geschwister wichtig sind für eine Familie beziehungsweise für ein Kind, das in einer Familie heranwächst. Und dass eben diese Urzelle der Gesellschaft, die Familie ist, dann eben zum Tragen kommt und gelingt, wenn eben diese gegenseitige Achtung gelebt wird von den Kindern zu den Eltern, aber dann werden wir nachher noch sehen, wird dann auch umgekehrt von den Eltern zu den Kindern und unter den Geschwistern.
Die Christen, heißt es dann weiter, sind jenen besondere Dankbarkeit schuldig, denen sie die Gabe des Glaubens, die Gnade der Taufe und das Leben in der Kirche verdanken. Es kann sich dabei um die Eltern, um andere Familienmitglieder, um die Großeltern, um Seelsorger, Katecheten, Lehrer oder Freunde handeln. Im 2. Timotheusbrief heißt es dazu: Ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt.
Hier weitet sich nun der Blick eben im 4. Gebot, wie ich bei der Einführung andeutete. Es geht eigentlich nicht nur um Dankbarkeit, Respekt, Ehrfurcht denen gegenüber, die einem unmittelbar das Leben und die Erziehung geschenkt haben, sondern gerade auch in Glaubensfragen, auch um Pfarrer, um Lehrer. Und schön ist es, dass an dieser Stelle eben auch die Großeltern erwähnt werden. Das ist ja heute noch häufig so, dass es die Großelterngeneration ist, die sich intensiv müht, den Glauben an ihre Enkelkinder weiterzugeben. Und dass das sogar im 2. Timotheusbrief ein Vorbild hat, da dürfen sich jetzt alle Großväter und Großmütter, die am Radio zuhören, freuen, dass also schon der heilige Paulus diesen Dienst gerühmt hat.
Heutzutage muss man schon manchmal sagen, dass die Bürde, aber manchmal dann auch die Freude einer religiösen Erziehung ganz allein auf den Schultern von Großeltern liegt, nicht, die manchmal sogar sehr behutsam vorgehen müssen, da keine taktischen Fehler innerhalb der Familienbande zu begehen.
Ganz genau. Und man weiß übrigens auch, es gibt da also aus der Zeit des Kommunismus in Russland eindrückliche Beispiele, wie es da eben die Großmütter waren, welche den Glauben weitergegeben haben an die Enkel, weil die Eltern nicht wie bei uns es vielleicht nicht mehr wollten oder konnten, sondern nicht mehr durften aus politischen Gründen.
Hier ist Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung, heute mit unserem Referenten Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wir sind im Katechismus der katholischen Kirche im dritten Teil, den wir immer montags mit Herrn Domherr Christoph Cassetti besprechen. Dieser dritte Teil nennt sich Das Leben in Christus und wir sind im Unterkapitel über die 10 Gebote und hier genau beim 4. Gebot. Wir haben soeben gehört über die Pflichten der Kinder den Eltern gegenüber und kommen nun zu den Pflichten der Eltern innerhalb der Familie. Das ist der Punkt 2221. Die Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe, heißt es hier, beschränkt sich nicht darauf, Kinder zu zeugen. Sie muss sich auch auf ihre sittliche Erziehung und ihre geistliche Bildung erstrecken. Die Erziehung durch die Eltern ist so entscheidend, dass sie dort, wo sie fehlt, kaum zu ersetzen ist, sagt das Zweite Vatikanische Konzil. Das Grundrecht und die Grundpflicht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, sind unveräußerlich.
Zunächst einmal ist es zu bemerken, dass der Katechismus überhaupt von Pflichten der Eltern spricht in diesem Gebot, denn der Wortlaut des Gebotes heißt der Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst und es dir gut geht. Und es scheint mir aber sehr wichtig zu sein, eben darauf hinzuweisen, dass es in diesem Gebot auch um Pflichten der Eltern geht. Und diese allererste Pflicht der Eltern ist eben, ihre Kinder zu erziehen, und zwar eben nicht nur sittlich, sondern auch geistlich. Das ist ein Recht, aber auch eine Pflicht. Und wie der Katechismus mit Recht sagt, ist es schwerwiegend, wo also fast nicht zu ersetzen, sagt der Katechismus, wo diese Erziehung fehlt. Natürlich können andere Personen da helfend einspringen, aber am allerbesten ist es eben doch, wenn die leiblichen Eltern diese Aufgabe wahrnehmen und eben Kinder haben, oder Kind heißt eben nicht nur sie zeugen, sondern sie auch erziehen. Und gerade in der heutigen Zeit darf man ja wieder mehr davon sprechen, nachdem alle diese Ideologien, welche mehr oder weniger die Erziehung madig gemacht haben, nun gescheitert sind, spricht man heute wieder mehr davon, dass es eben ein Recht und eine Pflicht ist, den Kindern eine wirklich angemessene Erziehung zukommen zu lassen.
Gerade in Deutschland muss man sogar wieder davon sprechen, weil sich, glaube ich, da jetzt doch noch so mancher Gedanke ein bisschen gehalten hat. Die Diskussion mit den Kinderkrippen war ja wenig erfreulich, weil oft das berechtigte Anliegen nicht verstanden wurde von Seiten der Politik, ganz offensichtlich, dass wirklich eine Wahlfreiheit da sein soll. Ich meine, man darf natürlich nie eine Situation von außen beurteilen, ob eine Mutter nun verpflichtet ist, aus welchen Umständen auch immer ein Kind wegzugeben, aber es ist doch sehr erfreulich, dass der Katechismus hier so deutlich ist, nicht?
Das finde ich auch,
ja. Mut zu machen.
Genau.
Der nächste Punkt, 2222. Die Eltern sollen ihre Kinder als Kinder Gottes ansehen und sie als menschliche Personen achten. Sie erziehen ihre Kinder dazu, das Gesetz Gottes zu erfüllen, indem sie selbst gegenüber dem Willen des Vaters im Himmel gehorsam sind.
Gerade hier zeigt es sich, dass eben das Beispiel mehr bewirkt als viele Worte, also indem das Kind an den Eltern diese Unterordnung unter den Willen Gottes erlebt, kann es sie selber einüben und nachvollziehen. Und die Grundhaltung muss eben sein, dass die Eltern wahrnehmen und akzeptieren, dass ihre Kinder eben Kinder Gottes sind, dass sie ihnen nur anvertraut sind, nicht einfach ihr Eigentum sind, und dass sie eben menschliche Personen sind, also die Würde haben, welche jeder Person zukommt.
Der nächste Punkt, 2223. Die Eltern sind die Erstverantwortlichen für die Erziehung ihrer Kinder. In erster Linie erfüllen sie diese Verantwortung, indem sie ein Zuhause schaffen, wo Zärtlichkeit, Vergebung, gegenseitige Achtung, Treue und selbstlose Dienstbereitschaft herrschen. Die Erziehung zu den Tugenden beginnt zu Hause. Hier müssen die Kinder Opferbereitschaft, gesundes Urteil und Selbstbeherrschung lernen, die Voraussetzung zu wahrer Freiheit sind. Die Eltern sollen die Kinder lehren, dem Materiellen und Triebhaften, den Inneren und Geistigen unterzuordnen. Die Eltern haben die große Verantwortung, ihren Kindern ein gutes Beispiel zu geben. Wenn sie ihre Fehler vor ihnen eingestehen können, werden sie eher imstande sein, sie zu leiten und zurechtzuweisen. Im Buch Jesus Sirach heißt es dazu, wer seinen Sohn liebt, hält den Stock für ihn bereit, damit er später Freude erleben kann. Wer seinen Sohn in Zucht hält, wird Freude an ihm haben. Und im Epheserbrief, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn.
Ja, hier wird eigentlich mit wenigen Zeilen so eine Art Bild einer guten Familie, einer guten, eines skizziert. Und einerseits ist es anspruchsvoll und andererseits aber wieder nicht allzu schwierig, weil irgendwie auch einleuchtend. Also was braucht denn eigentlich ein Kind? Es braucht eben eine gewisse Geborgenheit, ein wirkliches Zuhause. Es braucht Zärtlichkeit, es muss die Erfahrung machen, wie man umgeht mit Fehlern, indem man sich eben gegenseitig verzeiht, indem man sich gegenseitig achtet, all diese Dinge. Und dann eben auch, was man später im Leben braucht, die Fähigkeit, sein eigenes Ego etwas zurückzunehmen, und das ist hier ausgedrückt mit dieser Fähigkeit zu verzichten, dass man nicht einfach zu einem Suchtverhalten schon angeleitet wird, sondern dass man seine Triebe beherrschen kann und so eben Freiheit gewinnt und Verantwortung dann übernehmen kann. Ich habe gerade wieder so im Radio Diskussionen gehört oder Zeitungsartikel gelesen, weil jetzt wieder nach Erziehung gerufen wird. Also ja, nicht körperlich strafen, obwohl man eigentlich aus Erfahrung weiß, dass ein Klaps im richtigen Augenblick durchaus auch eine Grenze setzt und dass es ein bestimmtes Alter gibt, wo Kinder geradezu auf diese Sprache warten, weil es die Sprache ist, die sie am besten verstehen. Aber natürlich ist das ganz gefährlich, heute so etwas zu sagen. Aber wenn man so das Alte Testament liest, also wenn es da heißt, wer seinen Sohn liebt, hält den Stock für ihn bereit. Natürlich ist das nicht eine Prügelpädagogik, die hier vertreten wird, aber wahrscheinlich die Menschheitserfahrung, dass in einem ganz bestimmten Alter es jedenfalls nicht schadet, auch einmal physisch eine Grenze zu spüren. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen riskiert, was ich da sage.
Ich meine, es ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den man ja ansprechen muss. Ich hätte das sonst jetzt auch getan, weil das eben hier Jesus Sirach doch recht provokant klingt. Also man hält den Stock bereit, das klingt doch tatsächlich nach Prügel. Aber ich glaube, dass der kleine, feine Unterschied gerade darin liegt, was Sie einen kleinen Klaps genannt haben. Ich glaube, man kann die Erfahrung mit kleinen Kindern machen, dass ein Klaps, der gar nicht wehtut, der also nicht körperliche Züchtigung bedeutet, nicht mal die Gefahr einer Verletzung oder irgendetwas in sich birgt, aber dennoch, allein weil hier ein handgreifliches Zeichen gesetzt wird, wie gesagt, selbst wenn es nicht wehtut für das Kind, das seine Eltern liebt, etwas ganz Deutliches sagt, ob es wehtut oder nicht. Und ich denke, dass das so der kleine Unterschied ist, den wir jetzt hier, wir sprechen ja auch nun zu einem großen Publikum und in der Öffentlichkeit, wirklich auch machen müssen. Und ich denke, das ist auch wirklich zu befürworten, was Sie sagen. Das soll niemand meinen, dass wir hier im Radio etwa wieder die Prügelstrafe befürworten. Genau. Ganz und gar nicht. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, was Sie sagen. Und das ist sicherlich auch, wenn man es philosophisch einfach mal vom Menschsein her betrachtet, der Mensch besteht nun mal aus Leib und Seele. Und so wie man mit dem Zeigefinger ja auch zeigen kann, dem Kind andeuten kann, halt, so nicht mehr, so kann es vielleicht auch mal ein kleiner Klaps sein, der mit Schlägen gar nichts zu tun hat, der aber eben auch seine Wirkung tut, nicht?
Genau, und es kommt eben sehr darauf an, ich meine, es ist ein bestimmtes Alter, ich dachte jetzt hier eher an kleine Kinder, ich würde sagen, in der Pubertät ist es endgültig vorbei, also dort sind Schläge eine echte Kränkung. Und die sollte, also da sehe ich es eigentlich nicht mehr. So aus meinen Erfahrungen aus dem Religionsunterricht, wo ich in der ersten Zeit solche Fehler auch noch gemacht habe. Aber das, da kann ich eigentlich jetzt, muss ich eigentlich eher abraten. Es kommt eben auch aufs Alter drauf an.
Genau, ja. Ich habe jetzt auch bei diesem kleinen Klaps wirklich an ganz kleine Kinder gedacht, die einfach Worte auch oft gar noch nicht so wirklich verstehen, die noch nicht so tief begreifen, was das jetzt bedeutet, die zwar vielleicht schon mal Nein von Ja unterscheiden können, aber dennoch noch nicht so ganz wissen, was da Sache ist. Wir kommen inzwischen zum nächsten Punkt, Nummer 2224. Hier heißt es, das Zuhause ist die natürliche Umgebung, in der die Kinder zur Solidarität und zur gemeinsamen Verantwortung angeleitet werden sollen. Die Eltern sollen die Kinder dazu erziehen, sich vor falschen Zugeständnissen und dem Verlust der Würde zu bewahren, die jede menschliche Gesellschaft in Gefahr bringen.
Hier fällt auch auf, dass der Katechismus eben eigentlich immer von mehreren Kindern für eine Familie spricht. Und hier ist vielleicht auch angedeutet, dass da, wo es möglich ist, eigentlich Eltern ihrem Kind auch Geschwister schulden in gewisser Hinsicht. Also die Ein-Kind-Familie ist wirklich kein Ideal. Es ist gut, eben schon im Schoß der Familie mehr oder weniger Gleichaltrige zu haben, wo man eben auch lernen muss zu teilen, Rücksicht zu nehmen, wo man unter Umständen auch als Junge Erfahrungen mit Mädchen macht, innerhalb der Familie als Mädchen mit Jungen. Das ist eigentlich wirklich eine schöne Sache. Also, aber das ist nicht immer möglich. Und dann ist es ein anderes Thema. Aber dort, wo es irgendwie möglich ist, ist es nicht so schön, allein aufzuwachsen.
Nummer 2225. Durch die Gnade des Ehesakramentes haben die Eltern die Pflicht und das Vorrecht erhalten, ihre Kinder zu evangelisieren. Sie sollen als die ersten Glaubensboten, Lumen Gentium Nummer 11 aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ihre Kinder möglichst früh in die Mysterien des Glaubens einführen und sie schon von früher Kindheit an in das kirchliche Leben mit einbeziehen. Die Lebensweise in der Familie kann jene Gefühlshaltungen prägen, die während des ganzen späteren Lebens Voraussetzung und Stütze eines lebendigen Glaubens bleiben werden.
Man könnte hier sagen, dass diese Nummer ausfaltet eben die Tatsache, dass die Familie Hauskirche ist, dass also die Familie eben ein Ort, der erste Glaubensort eigentlich ist und dass die Eltern hier in gewisser Hinsicht priesterliche Aufgaben wahrnehmen, indem sie eben den Glauben verkünden und indem sie den Kindern helfen, beten zu lernen und den Kindern auch aufzeigen, wie man durch kleine Verzichte Opfer bringt und so irgendwie einen Sinn weckt für das Opfer Christi am Kreuz.
2226, die Erziehung zum Glauben durch die Eltern, heißt es hier, muss schon in frühester Kindheit einsetzen. Sie beginnt damit, dass die Familienmitglieder einander helfen, durch das Zeugnis eines dem Evangelium entsprechenden Lebens im Glauben zu wachsen. Die Familienkatechese geht allen anderen Formen der Glaubensunterweisung voran, begleitet und bereichert sie. Die Eltern haben die Sendung, ihre Kinder beten zu lehren und sie ihre Berufung als Kinder Gottes entdecken zu lassen. Die Pfarrei ist für die christlichen Familien Eucharistiegemeinschaft und Herz des liturgischen Lebens. Sie ist besonders geeigneter Ort für die Katechese der Kinder und der Eltern.
Hier wird das noch weiter entfaltet, eben was Erziehung zum Glauben heißt. Eine anspruchsvolle Angelegenheit, wobei man auch hier sagen darf, dass zunächst einmal das Zeugnis wichtiger ist, das gelebte Zeugnis, als viele Worte. Die Familienkatechese, heißt es hier, geht allen anderen Formen der Glaubensunterweisung voran. Vielleicht ist da bei uns auch noch das eine oder andere nachzuholen, denn mir scheint, dass bei uns eben die Schulkatechese und die Pfarreikatechese eher mehr im Vordergrund stand in den letzten Jahrzehnten als eine ausgesprochene Familienkatechese. Und mir scheint, dass diese Schulkatechese in den heutigen Verhältnissen eben an ihre Grenzen stößt. Besonders dort, wo der schulische Religionsunterricht mehr und mehr zur Religionskunde wird, die nur noch irgendwelches Wissen vermittelt, aber nicht mehr eigentliche Glaubenshaltungen einübt. Wie das konkret am besten geschieht, das ist noch schwer zu sagen und vielleicht nicht überall gleich. Aber mir scheint, dass in Zukunft so dieser jahrgangsmäßige Unterricht, also einfach Kinder einer Klasse zusammennehmen, obwohl die familiären Verhältnisse ganz unterschiedlich sind, dass das vielleicht eher ein Auslaufmodell werden wird, dass vielmehr wahrscheinlich die Katechese in die Richtung gehen sollte, dass die Eltern vermehrt befähigt werden, ihre Aufgabe wahrzunehmen, die ersten Glaubensboten für ihre Kinder zu sein. Also, dass man mehr überhaupt mit Familien arbeitet, mit Eltern und Kindern.
Jetzt können wir gerne noch einen weiteren Punkt besprechen. Das heißt hier, die Kinder tragen ihrerseits dazu bei, dass ihre Eltern an Heiligkeit zunehmen. Wenn es zu Beleidigung, Streit, Ungerechtigkeit und Mangel an Aufmerksamkeit kommt, sollen alle einander großmütig und unermüdlich verzeihen, wie es die gegenseitige Liebe nahelegt und die Liebe Christi verlangt.
Das Stichwort Heiligkeit ist ja bemerkenswert, also dass eben die Familie auch ein Ort ist, heilig zu werden. Hier ist davon die Rede in dieser Nummer, dass die Kinder dazu beitragen, dass die Eltern heilig werden. Vorher könnte man sagen, im Kontext der Erziehung zum Glauben ist es ein Beitrag der Eltern, dass die Kinder an Heiligkeit zunehmen können. Jedenfalls ist es gegenseitig. Aber immerhin, es ist bemerkenswert, also hier noch einmal sich klar zu machen, nicht wie man früher oft gedacht hat, wenn ich heilig werden will, muss ich Priester werden oder ins Kloster gehen. Nein, Familienväter und Mütter können heilig werden in der Familie. Die Kinder können einen Beitrag leisten. Ich will jetzt nicht so ein bisschen überspitzt sagen, wenn die Kinder ihre Eltern besonders nerven und die Nerven nicht verlieren, dann geduldig bleiben, dann können sie wachsen an Heiligkeit. So einfach ist es auch wieder nicht. Aber jedenfalls, die Familie ist ein Ort, wo man die Berufung zur Heiligkeit tatsächlich leben kann. Und vor allen Dingen, das meine ich, ist sicher das am allerwichtigsten, die Fähigkeit, sich gegenseitig zu verzeihen. Denn wo Menschen so nahe zusammenleben wie in einer Familie, dort kommt es immer zu Verletzungen. Und es scheint mir wichtig, dass es eine, modern gesagt, eine Streitkultur gibt in einer Familie. Und nicht nur das, sondern auch eben ein Einüben der Haltung des Verzeihens. Und ich habe die Erfahrung gemacht eigentlich, dass wenn wir Erwachsenen die Fähigkeit haben, einen Fehler zuzugeben und den nicht einfach abzustreiten, wie das manchmal ein Verhaltensmuster ist, und man dem Kind sagt, hör mal, da bin ich zu weit gegangen, das habe ich nicht richtig gemacht, kannst du mir verzeihen, dass die Kinder dann gerne verzeihen. Und dass man da keine Autorität verliert, im Gegenteil, man gewinnt an Autorität.
Nehmen wir noch einen weiteren Punkt, Nummer 2228. Die Achtung und die Liebe der Eltern gegenüber ihren Kindern zeigt sich während der ersten Jahre in der Sorge und der Zuwendung, mit der sie ihre Kinder erziehen und deren leibliche und geistige Bedürfnisse stillen. Wenn die Kinder heranwachsen, werden die Eltern aufgrund der gleichen Achtung und Hingabe ihre Kinder dazu anleiten, Vernunft und Freiheit recht zu gebrauchen.
Hier wird angedeutet eben, dass diese Elternliebe sich ein wenig verändert mit dem zunehmenden Alter der Kinder. Zunächst sind es einfach die primären Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Und später sind es dann eben die Fähigkeit, oder sie zur Freiheit zu erziehen und sie zur Verantwortung hinzuführen.
Eine Anruferin, ein Anrufer, grüß Gott.
Hier spricht Frau Pauli aus Remich in Luxemburg.
Grüß Gott, Frau Pauli.
Jetzt muss ich doch anrufen, die ganze Zeit wollte ich mich melden, hab's nicht gesagt. Aber also ich bin eigentlich der Meinung, dass ein liebevoller Klaps überhaupt nichts schadet. Auch nicht eine Andeutung von so, dass man das nicht. Doch, also ich habe 6 Kinder großgezogen und habe viel mit Kindern noch zu tun. Und ich finde schon, dass man das darf. Und ich war auch Vorschullehrerin und ich erinnere mich, dass ich einmal, als ich nicht mehr im Beruf war, da habe ich einmal bin ich einmal eingesprungen, war ich mit den Kindern unterwegs auch. Und da ist ein Kind einfach auf die Straße gelaufen. Das hat mich so erschrocken. Ich habe es zurückgenommen, es hat einen Klaps bekommen. Und da hat man mir auch gesagt, weißt du, was du da gemacht hast? Ja, ich sage, ich weiß, was ich gemacht habe. Und zwar das Kind davor bewahrt, dass es nicht noch einmal auf die Straße läuft, zum Beispiel. Aber mein Hauptargument ist eigentlich, in allem die Güte bewahren. Mhm. Das ist die Güte und die Ehrlichkeit und die Güte gegenüber den Kindern und gegenüber sich selbst. Und wenn das der rote Faden ist in der ganzen Erziehung gegenüber den älteren Eltern oder gegenüber den Kindern oder die Kinder gegenüber den Eltern, wenn man die Herzensgüte hat, dann geht eigentlich alles. Nicht von selbst, aber es geht.
Herzlichen Dank, Frau Pauli. Ich glaube, das war jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt zu unserem Thema Erziehung. Herr Domherr?
Ja, ich möchte noch etwas ergänzen. Und zwar, also ich stimme dieser Anruferin aus Luxemburg völlig zu. Also jedes Wort würde ich unterschreiben. Und ich meine, es gibt eben eine Gefahr, wenn man sich das völlig verbietet, mal einen Klaps zu geben, dann ist die Gefahr groß, dass man dann straft durch Liebesentzug. Das ist dann ohne Klaps, aber es gibt eine ganz subtile Form von Liebesentzug und das ist viel schlimmer, als wenn das Kind einen Klaps kriegt und nachher ist wieder alles in Ordnung.
Ja.
Also das scheint mir sehr oft Leute, die dann so genervt sind, aber man darf ja nicht mehr irgendwie mal mit einem Klaps eine Grenze setzen und dann artet das in anderen Formen aus, eben des Liebesentzuges, und das ist im Grunde für das Kind schlimmer.
Ja, das stimmt, hundertprozentig.
Ja, danke schön, Frau Pauli.
Vortrag. Danke vielmals.
Ja, danke für Ihren Anruf und Ihren Beitrag. Auf Wiederhören, Frau Pauli. Ja, also ich glaube, wir müssen das dann den Eltern überlassen, hier den Weg zu finden. Wichtig ist sicherlich ganz klar, dass Gesetze, Grenzen beachtet werden, die von offizieller Seite gesetzt sind. Das ist eine ganz klare Sache und darüber wollen wir uns bei Radio Horeb auch in keinster Weise hinwegsetzen. Beten wir, hoffen wir, dass jeder wirklich auch den rechten Weg findet zu einer guten Kindererziehung. Und ich danke Ihnen, Herr Domherr, dass Sie uns heute wieder ein ganzes Stück weiter durch den Katechismus geführt haben und möchte Sie jetzt zum Abschluss gerne um Ihren priesterlichen Segen, vielleicht gerade für die Eltern, für die Kinder, für eine gelungene Erziehung, auch für eine neu aufblühende Hauskirche bitten.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, in dem alle Elternschaft ihren Ursprung hat. Gepriesen sei der Sohn, der seinen Eltern in Achtung und Liebe untertan war in Nazareth. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns die Wege der Güte, der Herzensgüte leitet. So segne alle Eltern und euch alle, die ihr zuhört, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder so manchen Impuls gegeben, vielleicht auch manches kleine Licht gegeben auf Ihrem Glaubensweg. Sie sind herzlich eingeladen, auch morgen wieder am Katechismus teilzunehmen. Immer montags bis donnerstags nehmen wir die 4 großen Teile des Katechismus der katholischen Kirche durch.